Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Ostern ist natürlich das Fest der Auferstehung, aber es ist für mich auch immer so im ganz Kleinen das Fest der Suche. Als ich ein kleines Kind war, da haben meine Eltern und meine Großeltern immer die Eier und so kleine Geschenke im Garten versteckt. Die musste ich dann suchen. Das wird bei Ihnen ähnlich sein, wenn Sie Kinder haben oder wenn Sie Enkelkinder haben, halt nicht, da wird gesucht. Das hat natürlich irgendwann aufgehört, als ich so 10 oder 11 war, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber trotzdem ist Ostern für mich auch das Fest der Suche. Nämlich, jedes Ostern neu suche ich nach einem Predigtext. Und das ist ähnlich zu Weihnachten an den hohen Festtagen. Da ist man so ein bisschen beschränkt in den Predigtexten. Das Thema ist vorgegeben, Auferstehung. Und ich darf jetzt im 16. Jahr in dieser Gemeinde sein. Und so alle zentralen Texte zu Ostern, die habe ich schon mal durchgepredigt. Manche sogar schon zweimal. Jetzt könnte ich es mir einfach machen und denken, naja, die Gemeinde ist vergesslich, guck nochmal, was 2011 oder 2012 war, nimmst du mit halt, hast du nicht so viel Vorbereitung, wenn die auch gut angekommen ist, aber das schickt sich nicht. Ich versuche immer wieder, irgendwas zu finden, was neu vielleicht ist, wo wir das Ostergeschehen nochmal von einem ganz anderen Licht, einer ganz anderen Perspektive her wahrnehmen. Und das wissen Sie vielleicht, wir haben vor 4 Jahren eine neue Perikopenordnung gegeben, also eine vorgeschriebene Reihe dessen, was gepredigt werden soll. Das gilt aber stärker für die lutherischen Gemeinden. Wir in den reformierten Gemeinden haben da nicht so viel mit zu tun. Trotzdem gucke ich da immer wieder rein. Und dann hatte ich mir jetzt auch auf meiner Suche in diesem Jahr zu Ostern, wo ich guckte, welchen Text nimmst du denn, noch einmal die Perikopenordnung neu angeguckt, in der ich noch nicht so drin bin wie in der alten. Dann habe ich festgestellt, ui, in der neuen Perikopenordnung, da haben die ja einen Text zweimal reingepackt, der war vorher nicht zweimal da drin, und zwar Jona 2. Die Geschichte, wie er da in dem Fisch ist, wie er verschluckt ist, also die ist sowohl im Karsamstag in der Perikopenordnung wie auch am Ostermontag. Und dann habe ich mir nochmal diese Geschichte angeguckt, eben Jona 2, das ist dieser Psalm, den er betet dort im Bauch, und wo er drin ist, schenkt der Herr mir einen anderen Text, den lässt er mich finden. Ein Text, wo ich noch nie darüber gepredigt habe, aber der mich persönlich sehr angesprochen hat, von dem ich nochmal einen neuen Blick auf das Ostergeschehen genommen habe. Und zwar ist es der Text der Zeichenforderung von den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Und diesen Text habe ich uns als Predigtext heute Morgen mitgebracht. Ich habe ihn gesucht, der Herr hat ihn mich finden lassen, und ich hoffe, dass ihr eben auch in dieser Predigt über diesen Text etwas finden könnt. Aber zunächst möchte ich uns erst einmal diesen Predigtext vorlesen für und für diesen Ostersonntag, Matthäus 12, die Verse 38 bis 41. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gerne ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns diese Verse aus dem Matthäus-Evangelium heute Morgen als Predigtext. Und wir wollen dich bitten für die Predigt eben über diese Verse, um deine Offenbarung, um dein Sprechen in dieser Predigt. Dass das geschieht, dazu brauchen wir deinen Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben über das Jona-Zeichen. Ich möchte über 4 Punkte predigen. Einmal über die Unverschämtheit der Zeichenforderung. Zweitens über den Rückverweis der Zeichenforderung an das Zeugnis. Drittens die Buße als Ergebnis des Zeichens und viertens die Größe des Zeichens über das Jona-Zeichen. Das erste, die Unverschämtheit der Zeichenforderung. Da kommen die Schriftgelehrten und Pharisäern, die Jesus in der Perikope zuvor, also im Textabschnitt zuvor, schon Schlangenbrut genannt hat, also der wusste, was das für Leute waren, die kommen zu ihm und fordern von ihm ein Zeichen. Und das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit, was hier passiert. Unverschämtheit deshalb, weil schon so viele Zeichen passiert sind. Wenn man das Matthäus-Evangelium liest, bis zum Kapitel 12, was ist da nicht alles schon passiert? Die Krankenheilungen in Galiläa, die Heilungen bei dem Hauptmann von Kapernaum, der Aussätzige, der rein wird, die Sturmstillung, die besessenen Gerasener, die dort entsprechend frei werden, der Gelähmte, der wieder gehen kann, der Blinde, der wieder sehen kann. Es sind so unfassbar großartige Zeichen schon geschehen. Und trotzdem treten diese Schriftgelehrten und Pharisäer auf und fordern ein weiteres Zeichen. Du sollst dich erst nochmal legitimieren, Jesus. Nikodemus war zu diesem Zeitpunkt schon bei Jesus gewesen und er hatte deutlich gemacht, das, was du hier tust, das tut niemand. Er sagt, niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sind Zeichen passiert, aber das ignorieren die einfach, das ist denen vollkommen egal. Und egal, was Jesus auch tun würde und noch dann getan hat, das führt sie nicht zum Glauben. Das führt sie sogar dazu, dass sie ihn umbringen wollen. Als Jesus dann das vielleicht größte Wunder tut, was er vor seiner Auferstehung getan hat, nämlich, dass er den Lazarus auferweckt in Johannes 11. Da heißt es dann eben von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, was sollen wir tun? Er tut viele Zeichen. Von dem Tag an aber war es bei ihnen beschlossen, dass sie ihn töten wollten. Die bekommen mehr Zeichen, als sie bräuchten. Die sind alle da. Es ist alles da. Aber sie wollen nicht glauben, sondern ihre Feindschaft durch ihre satanische, dämonische Verblendung wird noch viel, viel stärker. Und wisst ihr, genauso ist es bei uns. Wenn wir von der Auferstehung Jesu Christi reden, dem Zeichen, das passiert ist. Mehr geht nicht, als dass einer im Grab war und rauskommt und den Tod besiegt hat. Wenn wir da mit den Leuten kommen, dann werden sie immer verbohrter, immer aggressiver. Die sehen nicht die Zeichen, die Jesus tut. Da geht es uns genauso wie dem Herrn selber. Zeichen sind genug da, aber die Leute wollen nicht glauben bis zum heutigen Tag. Und wenn du ihnen von den Zeichen erzählst und sie nicht den Heiligen Geist haben, dann werden sie immer verbohrter und immer aggressiver, bis das wirklich in Hass und Todesabsicht umschlägt. Daher auch die furchtbaren Christenverfolgungen bis zum heutigen Tag halt. Die Zeichen sind passiert, das ist ganz klar und jedem im Glauben erschließt sich das. Aber die Welt will das nicht wahrnehmen. Egal, was da kommt, sie nimmt es nicht wahr. Wir machen ja gerade in der Bibelstunde die Offenbarung. Es werden in der Endzeit Zeichen gesehen, wenn dann der Himmel sich verdunkelt, die Sterne, all die Dinge, die kommen, die klar vorausgesagt wird. Aber es heißt, sie bekehrten sich nicht. Die nehmen das wahr und die machen es noch ärger halt. Es passieren so viele Zeichen und es sind so viele Zeichen passiert, und trotzdem glauben die Leute nicht und fordern trotzdem weiter ein Zeichen ein, in ihrer Arroganz eine Unverschämtheit. Aber nicht nur, dass sie gar nicht die Zeichen wahrnehmen, die passiert sind, es ist auch eine Unverschämtheit, die Legitimation von dem lebendigen Gott zu verlangen. Das muss man sich mal vorstellen, diese Szene. Hier steht der lebendige Gott in Jesus Christus. Und dann treten diese Schriftgelehrten und Pharisäer, diese Theologen auf, die eigentlich ja zu Gott gehören und meinten, sie gehören zu Gott und fordern ihm Legitimation ab. Leg mal Rechenschaft ab, wir möchten gern ein Zeichen sehen. Rechenschaft legt der Mensch vor einem ab, vor dem lebendigen Gott, aber nicht der lebendige Gott vor dem Menschen. Und das müssen wir uns immer wieder merken, auch für die Menschen, die heute Morgen zugeschaltet sind und noch nicht im Glauben stehen, dem möchte ich das in aller Deutlichkeit sagen. Wenn du sagst, ja, erstmal muss Gott dieses und jenes noch tun, damit ich dann zum Glauben komme. Nein, nicht Gott muss ein Zeichen tun. Du musst dich vor ihm demütigen. Wer bist du, dass du deinem Schöpfer herausforderst und ihm so entgegentrittst? Stellen wir uns mal vor, unser Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius käme mit seinem ganzen Anhang, mit einem Generalstab, mit seinem Staatssekretärin, mit allen möglichen Stabsoffizieren halt irgendwo in eine Kaserne gefahren. Da stand irgendwie so ein Gefreiter draußen vor der Tür und der Boris Pistorius wollte rein als Bundesverteidigungsminister und sagen, nix, Sie kommen hier nicht rein, legitimieren Sie sich erstmal. Der hat den ganzen Stab dahinter. Da wissen Sie, was passieren würde. Oder Prinz Charles, der war ja vorletzte Woche hier bei uns in Deutschland. Und er käme zurück nach London geflogen, landet da mit dem Flugzeug halt, mit all seinen Sicherheitsbeamten, mit seiner Camilla und mit all den Politikern dabei halt nicht. Und dann kommt er zum Zoll, da steht dann so ein britischer Zöllner und sagt, also Sie müssen sich erstmal ausweisen, wer sind denn Sie überhaupt? Nee, also bevor da nicht irgendwas passiert, kommen Sie hier nicht rein. Auch da wissen wir, was das für eine Unverschämtheit, eine Dämlichkeit wäre. Aber das in Potenz erleben wir hier. Die treten vor dem lebendigen Gott auf und fordern Rechenschaft ab. Und da kann ich jeden nur vorwarnen, das zu tun. Hiob, der fängt da so ein bisschen mit an. Und dann sagt Gott, okay, dann will ich dir Rechenschaft geben. Gürte dich wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich, sagt dann Gott. Und dann verstummt Hiob komplett, er legt die Hand auf den Mund und sagt, das darf ich als Mensch überhaupt gar nicht tun. Römer 9 heißt es halt nicht. Mensch, wer bist du, dass du mit deinem Herrn rechten willst? Wie kann der Werk etwas zu seinem Meister sagen? Das ist eine Unverschämtheit, diese Zeichenforderung. Und ich sage das deshalb auch, das hat jetzt erstmal noch gar nicht so viel mit Ostern zu tun. Wenn wir gefragt werden als Christen, dann dürfen wir gerne Auskunft geben über unseren Glauben. Aber ab einem gewissen Punkt dürfen wir den Leuten das genau auch sagen, was das für eine Unverschämtheit ist. Den Leuten knall vor die 12 zu sagen halt nicht, was nimmst du dir raus? Du bist nur Werk und du forderst deinen Meister heraus in der Ernsthaftigkeit. Das ist etwas Ernsthaftes. Gott ist ein liebender, gnädiger und barmherziger Gott. Aber es gibt auch eine Grenze, wo er sich nicht veräppeln lässt und wo er sich eben nicht mit diesen Unverschämtheiten dann für alle Zeit dann einfach drängeln lässt, sondern wird irgendwann der Cut gezogen. Und das heißt es hier, sagt Jesus, diese Menschen werden verdammt werden. Im Gericht, wenn dann die, die zu Jesus gehören, mit zu Gericht sitzen werden, wenn die Leute von Ninive aufstehen und werden sagen, ihr seid verdammt, weil ihr so dem lebendigen Gott entgegengetreten seid. Das ist das Erste, die Unverschämtheit der Zeichenforderung. Ein Zweites, der Rückverweis der Zeichenforderung an das Zeugnis. Bisschen komplex, aber ihr werdet gleich verstehen. Jesus nimmt es dann doch auf und sagt, es wird kein Zeichen gegeben, nur eins. Nur eins wird gegeben, nämlich das Zeichen des Jona. So wie er 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und wenn jetzt wieder so ein paar neunmal Kluge mir anschreiben und sagen, ja, aber Jesus war ja gar nicht 3 Tage und 3 Nächte, nicht? Wenn ich das durchzähle, Freitag, Samstag, Sonntag halt, den sei gesagt, es sind 3 Tage und nach jüdischem Denken, nach hebräischem Denken ist das ein Zeitabschnitt, wo man damals eine Redewendung hatte, wo man sagte, die 3 Tage, dann sind es auch die 3 Nächte halt zu sagen. Also so wie Jona 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so eben auch der Herr. Das ist das Zeichen. Und damit verweist Jesus zurück auf die Schrift, auf das Zeugnis der Schrift. Wenn Leute kommen und von uns Zeichen fordern, Beweise fordern für Jesus Christus, dann immer zur Schrift, an die Schrift gehen. Da beweist sich der lebendige Gott. Das ist das, was auch passiert in den ganzen Ostergeschichten halt. In Emmaus, Lukas 24 halt, als die Emmaus-Jünger mit ihm gehen, das sind ja Leute, die mit ihm gefolgt waren, die beiden Jünger, die da gehen halt, nicht? Und dann sagen sie, ach, Jesus ist tot, es hat nichts gegeben, da sagt er zu ihnen, o ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und fing an bei Mose und den Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Die ganze Schrift zu diesem Zeitpunkt ist natürlich nur das Alte Testament. Und in der ganzen Schrift steht Jesus. Das ganze Alte Testament ist voll von Jesus. Man muss es nur finden. Und so ist eben auch hier das Zeichen für die Auferstehung, das Zeichen des Jona. Man muss es nur finden und begreifen. Das ist das Gigantische. Ist mir unerklärlich, wie ein denkender Mensch nicht zum Glauben kommen kann. Also Glauben ist mir schon klar, dass das der Heilige Geist macht, aber dass man nicht schreit nach dem Heiligen Geist, wenn man das nicht versteht, nicht begreift intellektuell, da kann ich nur sagen, wenn einer nicht gläubig ist, hat er sich nicht mit der Bibel auseinandergesetzt. Allein wenn ich denke an das, was die Schrift, das, was Jesus hier tut, als er es den beiden Emmaus-Jüngern auslegt, was die Schrift bezeugt für die letzten 24 Stunden vor dem Tode Jesu, also was im Alten Testament 500 Jahre, 700 Jahre, 800 Jahre vor Christus geschrieben ist. Das ist gigantisch. 29 Prophezeiungen für die letzten 24 Stunden. Also, dass Jesus für 30 Silberlinge verraten worden war. Das steht in Sacharja 11, 12. Das hat Judas getan. Dass Jesus von einem engsten Vertrauten verraten wird. Psalm 41, Vers 10. Auch mein, dem ich vertraute, der mich mit dem ich das Brot aß, das Abendmahl, er trat mich mit Füßen. Dass Jesus durch die Kreuzigung hingerichtet wird, obwohl es diese Todesart zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Psalm 22 heißt es, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Das ist ja der Sterbepsalm Jesu. Meine Hände und Füße durchgraben. Psalm 22, geschrieben von David 1000 Jahre vorher, da gab es diese Todesart gar nicht. Was soll denn das bedeuten? Es ist ja klar, dass das der Heilige Geist ist. Dass Jesus Körper durchbohrt wurde. Der Prophet Zacharja sagt, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Das ist eben das, wo der Speer in seine Seite gestoßen wird. Dass ihm kein Knochen gebrochen wird. Psalm 34, Vers 21. Es wird alles vorhergesagt, dass er mit zwei Verbrechern hingerichtet worden ist. Jesaja 53. Dass man ihm Galle und Essig anbietet. Psalm 69 und so weiter. Das könnte ich hier weiter aufzählen. Nur für die 24 Stunden, wo man sagt, das können ja keine Zufälle sein. Das kann kein Zufall sein. Da hast du eine jahrtausendalte schriftliche Überlieferung und die wird dann wahr. Da musst du es einfach nur lesen und erkennen. Und deshalb sagt eben auch Jesus halt nicht, kein anderes Zeichen als eben bei Jona, der ihn ja auch vorlag. Das war ja ein Schrift, das war einer, der im 12-Prophetenbuch stand und steht bis zum heutigen Tag. Das genau das Gelesen, das ist das Zeichen, mit dem die Auferstehung legitimiert wird. Damals hat es auch bei Jona noch keine YouTuber gegeben, da hat niemand das Handy draufgehalten, als der Fisch den ausgespuckt hat. Aber diese Geschichte ist geschehen und genauso ist es bei Jesus Christus. Es ist etwas, was wir im Glauben anzunehmen haben, aber wovon die Bibel Zeugnis gibt. Und darauf verweist Jesus. Und das ist eben ganz wichtig auch bei der Auferstehung. Wenn wir mit Menschen sprechen über die Auferstehung, dann müssen wir hingehen, ihnen die Schrift auslegen. Und sie müssen in die Schrift gehen und dann werden sie dem Auferstandenen auch begegnen. So wie Paulus, wir haben das eben in der zweiten Lesung gehört, der war ein Verfolger der Gemeinde, der hat es auch nicht glauben wollen. Und dann hat er sich immer weiter mit der Schrift beschäftigt, er war ja da drin zu Hause und dann durfte er erkennen, das ist der lebendige Gott. Aber es ist nicht nur das schriftliche Zeugnis, auf das Jesus hier verweist, es ist auch die mündliche Verkündigung, das Zeugnis der Verkündigung, was wichtig ist, dass Menschen es annehmen. Die Menschen in Ninive hatten keine Schrift, sondern da kommt ein Prophet. Ein Prophet steht in dem Sinne eine von Gott legitimierte Verkündigung. Und die von Gott legitimierte Verkündigung führt dazu, dass diese Menschen glauben. Und er hat ja nur einen Satz. In 40 Tagen geht Ninive unter. Und dann glauben sie und tun Buße. Da komme ich gleich im dritten Punkt der Predigt zu. Aber das ist wichtig, dass wir das immer wieder haben, die Verkündigung, und dass wir der Verkündigung, der prophetischen Verkündigung, der bibeltreuen Verkündigung glauben, bis zum heutigen Tag. Auch darum geht es in den Ostergeschichten immer wieder. Jesus schimpft die Jünger, dass sie der bibeltreuen Verkündigung, der verheißenen Verkündigung, der prophetischen Verkündigung nicht glauben. Dieses Motiv kommt immer wieder. Als Petrus von den Frauen gesagt bekommt, den anderen Jüngern, er ist auferstanden, da glauben sie es nicht. Die Jünger, die es doch wussten, obwohl Jesus es verkündigt hatte, immer und immer wieder. Ich werde 3 Tage im Grab liegen, dann werde ich auferstehen. Thomas, der nicht dabei ist, als Jesus den anderen Jüngern begegnet hat, nicht? Der sagt, ich glaube es nicht. Die verkündigen es, aber er glaubt es nicht der Verkündigung. Oder eben die Emmaus-Jünger halt, die glauben es nicht, die sagen, auch haben uns erschreckt einige Frauen aus der Mitte, die sagen, er lebe. Wenn wir Markus 16, die Ostergeschichte lesen, Markus 16, 14, da heißt es, und Jesus schmähte ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als auferstanden. Und es sind die Jünger, die er schmähte. Das Wort, das da steht im Griechischen, heißt onaiditzo, das ist genau dasselbe Wort, was der Schächer am Kreuz neben ihm tut, der ihn da verachtend anspricht, nicht der, der gerettet wird, sondern der verloren ist. Und so schmäht Jesus die Jünger, sagt ihnen, ihr habt es nicht geglaubt. Das ist das, was wir machen müssen, wenn wir zum Glauben kommen wollen. Wir müssen der prophetischen Verkündigung glauben. Wir müssen dem glauben, dass Jesus lebt. Jesus lebt, er ist auferstanden. Wir haben es uns eben zugerufen, zu Beginn des Gottesdienstes. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist prophetische, bibeltreue Verkündigung und dem müsst ihr glauben. Das ist das Wichtige. Wenn ihr das nicht tut, wenn ihr da weich werdet, wenn ihr da wankt in diesem Glauben als Christen, dann schmäht euch Jesus, dann schimpft er euch, dann sagt er, hey, das ist das Zentrum eures Glaubens, ohne das geht es nicht. Das haben wir zu glauben. Das haben die Menschen in Ninive getan und die durften die große Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Deshalb das Zeichen des Jona. Die Botschaft heißt, 40 Tagen geht euer Nest unter. Und dann glauben sie, tun Buße und was passiert? Gott schenkt einen anderen Ausweg und rettet diese Stadt. Und genauso ist es bei der Osterbotschaft. Wenn wir dem glauben, dann gehen wir an dem Gericht vorbei, auf das wir eigentlich zuzugehen haben. Aber dazu müssen wir der Verkündigung, dem Zeugnis glauben halt, dem schriftlichen, also der Bibel und der bibeltreuen Verkündigung. Und dazu möchte ich nochmal jeden Einzelnen von euch aufrufen, die ihr im Glauben steht. Glaubt daran. Glaub daran, gründe dich darauf, schlag nochmal in dich. Vielleicht bist du ja heute Morgen nur gekommen in diesen Gottesdienst, bist zugeschaltet, weil du tatsächlich so ein bisschen wackelnder geworden bist. Bist sowieso, gehst Ostern zum Gottesdienst, aber du hast nicht mehr den richtigen Glauben an die Auferstehung. Dann schmäht Jesus dich heute Morgen und sagt dir, hey, das ist nicht in Ordnung, da musst du gegründet sein. Geh neu in die Buße, dass ich dich durch meinen Geist stärken kann. Und ich möchte es auch denen sagen, die noch nicht im Glauben sind. Wenn du nicht glaubst an Jesus Christus, dass er auferstanden ist und das erlebst, dann wirst du verloren gehen für Zeit und Ewigkeit. Auch das hast du heute Morgen in diesem Gottesdienst noch einmal zu hören. Das ist der zweite Punkt, der Rückverweis an die Zeichenforderungen der Pharisäer, der Schrift. Ein drittes, die Buße als Ergebnis des Zeichens. Da heißt es, die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Das ist genau das, was Glaube macht. Wenn wir Glaube haben, tun wir Buße. Das ist so ein Kennzeichen für Glaube. Also Glaube bekommen wir ja nicht dadurch, dass wir Mitglied werden in der Kirche, nicht Glaube dadurch, dass wir uns taufen lassen, dass wir konfirmiert werden, sondern Glaube haben wir dadurch, dass der Heilige Geist in uns ist. Ich kann Mitglied in der Kirche sein, ich kann hohe Ämter bekleiden und muss nicht gläubig sein. Erst wenn ich den Heiligen Geist habe, bin ich gläubig. Und der Heilige Geist schenkt mir den Glauben. Und es gibt gewisse Kennzeichen dafür, dass ich Glauben habe. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das eine Kennzeichen, sagt die Bibel, 1. Korinther 12, ist, dass ich Jesus den Herrn nenne. Hier die Schriftgelehrten nennen ihn nur Meister. Das ist das Interessante bei den Ostergeschichten, nennen sie ihn dann immer wieder Herr. Also beispielsweise, als dann Thomas Jesus begegnet, nachdem er erst gezweifelt hat, dann kommt Jesus zu ihm, dann darf er die Finger in die Wunde legen. Was sagt er dann? Mein Herr und mein Gott. Herr heißt ja Gott, nichts anderes. Oder Petrus beim österlichen Fischzug, steht Jesus da am Ufer und dann sagt er, es ist der Herr. Oder bei den Emmaus-Jüngern halt. Dann haben sie Jesus erlebt. Jo, jetzt haben sie es verstanden. Da kommen sie zurück und sagen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Dann geht es um den Herrn. Das heißt also, wenn du Begegnung mit dem Auferstandenen hattest, wenn es schon mal Ostern bei dir geworden ist, dann ist Jesus nicht irgendein besonderer Religionsstifter, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der eine besondere Friedensbotschaft hatte, sondern dann ist er der Herr. Nochmal, 1. Korinther 12, Vers 3. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das ist ein Kennzeichen für die Wiedergeburt. Da gibt es eine ganze Reihe andere Kennzeichen, was man erlebt, wenn man wiedergeboren ist, wenn man wirklichen Glauben hat. Nicht irgendwie so ein theoretisches Denken, so könnte das mit dem Christentum sein, sondern wenn man wirklichen Glauben an den Auferstandenen hat, dann hat man zum Beispiel Freude. Das ist so ein weiteres Kennzeichen. Wenn ich wiedergeboren bin und Glauben habe, wenn ich den Auferstandenen habe, habe ich Freude. Ich habe zweitens Mitleiden, auch das ist ein Kennzeichen halt. Also wenn ich zu Jesus gehöre, wenn ich Glauben habe, dann leide ich mit den Brüdern, die leiden. Ich habe Heilsgewissheit, das ist ganz wichtig, ich weiß, was passiert. Aber, und jetzt komme ich zu dem Eigentlichen, ich tue Buße. Glauben ohne Buße funktioniert nicht. Wenn ich Glauben habe, werde ich Buße tun. Die Leute in Ninive, und das ist das Zeichen eben, das Zeichen von Jona ist nicht nur das Zeichen der drei Tage und der drei Nächte. Es ist eben auch das Zeichen der Buße. Die glauben der Verkündigung und tun Buße. Und wenn du glaubst an Jesus Christus, dann wirst du Buße tun. Wenn der Heilige Geist in dir ist, wirst du Buße tun. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde und wenn wir keine Buße tun, so heißt es in der Schrift, so betrügen wir uns selber und Jesus, die Wahrheit, ist nicht in uns. Du wirst Buße tun. Und das ist das, was natürlich die Pharisäer und Schriftgelehrten hier nicht tun. Sie tun keine Buße und deshalb werden sie verdammt werden. Die Menschen in Ninive haben Buße getan, weil sie dem Zeugnis geglaubt haben und sind gerettet worden. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, muss man denn am Ostersonntag auch wieder über Buße sprechen? Was schätzen Sie einmal, wenn Sie sagen, Jesus, als der gepredigt hat, wie häufig hat denn der über Gericht gepredigt? 5%, 10%, 20%? Ein Viertel aller Worte Jesu, die in der Bibel überliefert sind, handeln vom Gericht. und sind letztlich ein Aufruf zur Buße. Als er seine Tätigkeit beginnt, da sagt er, tut Buße. Was passiert bei der Pfingstpredigt, als Paulus da im Heiligen Geist diese vollmächtige Predigt, da fragen die Leute, die erreicht sind, ja, jetzt haben wir verstanden, er ist wirklich auferstanden, was sollen wir denn tun? Tut Buße, tut Buße. Also ich werde eines Tages in der Ewigkeit, nicht hier auf Erden, das spielt keine Rolle, was Menschen sagen, in der Ewigkeit nicht von Gott gesagt, du hast zu häufig über Buße gepredigt. Ganz das Gegenteil wird der Fall sein. Buße ist das Ergebnis lebendigen Glaubens. Und wenn du nicht Buße tust, ist mit deinem Glauben etwas nicht in Ordnung. Und das gilt sowohl für den, der wiedergeboren ist, der im Glauben steht, aber natürlich erst recht für diejenigen, die noch nicht im Glauben sind. Die ruft Jesus zum Glauben an ihn und damit auch zur Buße. Tut Buße, das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Der Ruf erschallt, die Frage ist nur, glaubst du es, nimmst du es an oder nicht? Ich bin vor einigen Monaten die A1 runtergefahren Richtung Dortmund und da kommt am Radio eine Durchsage halt, das ist in Höhe von Osnabrück die A1 gesperrt, da gäbe es eine Umfahrung. Da habe ich mir gedacht, kein Problem, also bis ich da bin, brauche noch so eine Dreiviertelstunde, ist das sicherlich aufgehoben und bin die Umfahrung nicht gefahren. Was passierte? Ich bin volles Programm in den Stau rein, in die Vollsperrung, habe mehrere Stunden dann stehend auf der Autobahn verbracht. Unangenehm, weil ich eben dieser Botschaft aus dem Radio nicht geglaubt habe. Viel, viel unangenehmer ist es, wenn man der Botschaft der Bibel nicht glaubt und keine Buße tut, nicht den Umweg nimmt. Die Botschaft der Bibel lautet, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Glaube ich das und tue ich Buße? Hey, wunderbar, dann habe ich die Umfahrung des Gerichtes, dann habe ich ewiges Leben, dann gilt für mich Golgatha, da hat der Heiland alles schon getan, Freispruch für all den Mist, den ich tue. Aber meine ich, weiterzufahren auf meinem Weg, ich ignoriere das mal, ich bin ja viel schlauer, so wie Pastor Latzel auf der A1, ich habe ja viel mehr drauf, mein Intellekt ist viel höher, nicht als diese Verkehrsinformatiker, sondern als der lebendige Gott. Dann wird nicht nur Stillstand sein, sondern ewige Verdammnis halt. Wir müssen Buße tun, das ist wichtig. Und das ist ein Ergebnis eben dessen, wenn man glaubt. Und das ist eben auch Zeichen des Jonas. Dass man sagt, ja, ich weiß, dass dieser Herr und Heiland 3 Tage, 3 Nächte in der Erde gewesen ist, aber dass er auferstanden ist, ist das erlebt. Und wenn ich das glaube, werde ich eben auch Buße tun. Und ein viertes und letztes aus diesem Text, die Größe des Zeichens. Da heißt es zum Schluss, und siehe, hier ist mehr als Jona. Also die Jona-Geschichte, die mag ich unfassbar gerne. Einmal, weil sich natürlich im Gegensatz zu den meisten anderen Prophetenworten so wunderbar lesen lässt. Die meisten Prophetenbücher, die haben ja so einzelne Sätze und das ist manchmal sehr schwer zu verstehen. Und das ist so wunderbar, diese 4 Kapitel. Also bitte lest nochmal das Buch Jona auch zu Hause, wenn ihr heute nichts Besseres zu tun habt. Ganz großartiges Buch. Aber nicht nur, dass es einfach so flüssig geschrieben ist, halt, dass man es so wunderbar annehmen kann. Auch die Erweckung, die da passiert. Also da schlägt das Herz eines gläubigen Pastors ganz hoch. Mensch, wunderbar, da gibt es die Bußpredigt des Jona und die Leute bekehren sich zuhauf. Wahnsinn, was da passiert ist. Aber viel größer ist natürlich das, was in der Auferstehung passiert ist. Das sagt Jesus hier. Ihr kriegt dieses Zeichen des Jona, aber so gewaltig und groß, das ist hier, ist viel mehr. Das fängt schon mal an bei demjenigen, um den es da geht, nicht also bei dem, der da verkündigt. Jona, das ist ja ein Versager als Prophet. Was für ein ungehorsamer Typ, der da wegläuft halt, nicht? Wahnsinn. Er ist ungehorsam, Jesus ist gehorsam halt, nicht? Jona war hochmütig halt, nicht? Ein furchtbar hochmütiger Mensch, wenn man Jona 4 liest, wie er damit Gott rechten will. Ne? Genau dasselbe, was hier die Pharisäer tun, als er Gott anklagt darüber, dass er sein Urteil korrigiert hat. Der klagt dir nicht an, dass er so ein schlimmes Urteil ankündigt, sondern der klagt Gott an halt darüber halt, dass er eben hingegangen ist und Gnade und Barmherzigkeit geübt hat. Unverschämtheit. Der war hochmütig, Jesus hingegen war demütig halt. Jona war nur verschlungen vom Wal, der war ja am Leben, im Bauch des Fisches halt. Aber Jesus war tot, er war tot, er hat den Tod alles getragen halt, er hat im Grab gelegen, war tot. Jona rettet durch die Botschaft Ninive, aber Jesus rettet mit seiner Auferstehung, mit seiner Botschaft die ganze Welt. Die Erweckung in Ninive, die ist gewaltig gewesen, aber ungleich größer ist das, was die Erweckung gegeben hat, die durch Jesus gekommen ist, die bis zum heutigen Tag anhält und deren wir auch Zeugnis sind. Was für etwas Gewaltiges, die Größe dieses Zeichens halt zu sagen. Und ich darf heute teilhaftig dessen sein. Ich darf heute teilhaftig dessen sein, einfach, dass ich auch dabei sein darf, einfach bei dieser großen Erweckung, die Jesus gegeben hat. Die Leute in Ninive, die haben die Kurve gekriegt. Die haben geglaubt. Und so sagt es Jesus hier, sie werden eines Tages auf der Seite der Sieger sitzen. Wenn das Weltgericht kommt, dann werden sie nämlich mit zu Gericht sitzen, weil sie gerettet sind. Und wir werden auch mit zu Gericht sitzen, weil wir eben Anteil an der Auferstehung haben und nicht ins Weltgericht am Ende der Zeiten hineingehen. Das ist diese unfassbare Größe des Zeichens, was hier passiert, zu sagen halt, dass ich eben hier mit hineingenommen bin. Nicht ich nur persönlich, Olaf Latzel, sondern ihr eben auch als Gläubige, dass ihr wissen dürft, dass wir hier gerettet sind von Jesus Christus, der eben auferstanden ist und der lebt. Ich habe die Predigt begonnen, dass ich gesagt habe, ja, Ostern hat auch mit Suche zu tun. Und zwar Suche für den Pastor nach eben dem, was der Predigttext sein soll. Aber es hat auch insofern mit Suche zu tun, dass ihr suchen sollt, wo ihr in dieser Predigt gemeint gewesen seid. Ihr könnt ja sagen, oh, das war ein ungewöhnlicher Predigttext halt, nicht? Und der hat mir gar nicht so gefallen. Ich hatte eher Matthäus 28 oder Johannes 20 erwartet. Das mag ja alles sein, aber bitte prüft euch, wo ihr gemeint wart in diesem Text. Sucht, wo Gott euch angesprochen habt. Und da, wo ihr gemerkt habt, hier hat der Herr mich in meinem Glauben angesprochen, da verhärtet eure Herzen nicht, sondern glaubt dem, was der Herr euch aus dem Text gesagt hat, tut Buße und folgt ihm nach, ihm, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für deine Auferstehung. Wir wollen dir Dank sagen, dass deine Schrift dieser deiner Auferstehung bezeugt, Herr. Und dass wir durch die Schrift und die Verkündigung der Schrift auch heute immer noch Anteil bekommen an eben diesem Geschehen. Ich möchte dich bitten für die Brüder und Schwestern, die jetzt hier sind und die zugeschaltet sind, die im Glauben stehen, Herr, dass du ihnen nachgehst mit dem, was sie gehört haben und dass du in ihnen durch deinen Geist das tust, wozu sie das haben hören sollen. Ich möchte aber vor allen Dingen bitten für diejenigen, die nicht im Glauben stehen, dass du sie ziehst, dass sie sich vor dir demütigen, zum Glauben kommen und Buße tun. Und wir wollen dir Dank sagen, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass du in deinem Wort gegenwärtig bist. Wir loben und preisen dich darüber. Amen.